Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Two Girls One Book mit der fairen Fabienne.
Und der, oh mein Gott, ich habe das Wort vergessen, allerliebsten Anna.
Oh.
Oh.
Danke schön.
Ach Gott. Klar, natürlich.
Das gefällt mir.
Ja. Das gefällt mir hat auch das Geräusch eben gefallen, dieses.
Ich war eben, also ihr müsst euch vorstellen, wir haben Sonntag. Wir nehmen immer Sonntag auf, das passt ganz gut. Und gestern war das Kegelturnier. Kegeln hört sich erstmal nach alter Menschensport an. Ist es nicht. Die letzten beiden Jahre, als ich dabei war, hatte ich den Muskelkater des Todes. Diesmal betrifft es nur meine linke Arschbacke, was ganz gut ist. Aber wir sind erst um 2:30 ins Bett gekommen, wegen Abbau noch und hier und das. Und dauert ja immer alles ein bisschen. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja ganz gut, wenn wir 6 Stunden schlafen, bei entweder 6 Stunden oder 9 Stunden und es wäre sonst zu spät gewesen, dann ist der Schlafrhythmus im Hintern. Dementsprechend bin ich müde. Hab eben noch Olli gedrückt und der drückt mich zurück und zieht dann mein BH, diese, die über die Schultern hängen, über die Strippen und lässt sie einmal knallen und sagt, jetzt bist du wach.
Ja.
Ja, nun.
Bist du jetzt auch wirklich wach?
Ich bin jetzt auch wirklich wach, weil ich mich wirklich noch ausgegähnt habe. Es tut mir leid, ich bin alt, ich bin müde, ich will ins Bett.
Na, dann ist es ja, also ich meine, dann lass den Bums hier dicht machen, Anne. Komm, wir machen das jetzt, wir reißen es runter und dann kannst du Bubu machen gehen.
Und dann mache ich Bubu. Und dann liege ich im Bett und kann nicht schlafen, aber dann gucke ich halt Emily in Paris weiter. So.
Der Klassiker. Emily in Paris, oh, das habe ich damals zu Release geguckt, tatsächlich.
Ja, ich fange gerade nochmal an zu rewatchen. Wenn man das Frauenbild beiseite nimmt, ist das doch eine sehr unterhaltsame Serie, wie ich finde.
Ja, also man kann einiges kritisieren an der Serie, das stimmt. Wenn man aber wirklich nur die Unterhaltung sieht, dann ist es, glaube ich, auch ganz unterhalten. Kann es ganz unterhalten sein.
Es tut ganz gut, einfach mal zu sagen, ich gucke mir das wegen der Unterhaltung an. Wobei ich jetzt, bevor wir jetzt in die Aufnahme gegangen sind, bin ich meinem anderen Laster hinterhergegangen und habe wieder Food Wars angefangen zu gucken.
Food Wars?
Ja.
Oh mein Gott, wie gut. Food Wars habe ich lange keine Anime geguckt und dann hat mir jemand Food Wars empfohlen. Und ich habe den Anime angefangen und dachte, was zur Hölle passiert da?
Ja, also wenn ihr sagt, ihr wollt den Anime gucken, volle Empfehlung, es ist ein großartiger Anime. Ihr müsst die erste Folge überstehen. Ja. Der Mangaka an der Stelle hat vorher und auch danach Hentais gemacht. Und das merkt man halt einfach. Geht darum, um eine Kochschule, wo einer halt mit hinkommt, der ist so ein bisschen der Außenseiter, aber der hat so ein Talent in sich, der kann halt gut kochen. Und jedes Mal, wenn jemand sein Gericht probiert, dann fliegt der Schlüpper an die Wand.
Aber wirklich?
Ja.
Mehrere. Die Schlüpper fliegen durch die Gegend, es wird gestöhnt, es wird gesabbert, es ist schon... Ich glaube, so, also wie du schon sagst, so die erste Episode kann sehr befremdlich wirken, wenn man das nicht erwartet.
Ja.
Aber danach ist es schon, also es ist schon cool, weil er kommt dann in diese Schule, es ist dieses Konkurrenzkampfding, sie treten gegeneinander an, sie müssen krasse Gerichte kochen. Es ist schon cool und ich bin immer wieder begeistert und das haben wir ja auch, glaube ich, schon in der Anime-Folge dieses Podcasts gesagt, beziehungsweise Manga-Folge.
Ja.
Ich bin immer wieder begeistert, wie in Anime und Manga Themen oder Sachen thematisiert werden, die halt so banal sind, an die man vielleicht gar nicht so denkt. Die, ich würde jetzt behaupten, europäische Schriftsteller oder Comiczeichner nicht wirklich aufgreifen würden, aber die einfach so cool sind in Anime. Also sei es Tennis. Ich habe lange Zeit Prince of Tennis heißt das, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Geguckt. Ich habe mit Tennis eigentlich nicht viel am Hut, außer dass ich mal ein Vierteljahr in der Schule im Abitur gespielt habe. Ich habe das gesuchtet. Es gibt diverse Sportanime.
Volleyball, Kickers,
Schwimmen. Schwimmen.
Mila.
Ja, es ist so viele Sachen, an Sport, würdest du mir jetzt sagen, hey, es ist Fußball-Weltmeisterschaft, guck doch mal. Oder es ist EM, guck doch mal. Und ich denke mir so, pff, nee, würdest du mir Fußball-Anime-Vorsätzen würde ich es wahrscheinlich eher gucken.
Okay.
Ich weiß nicht warum.
Kleiner Service-Gedanke: Die Tagebücher der Apothekerin, der 12. Band ist raus.
Okay, be right back. Anne, du übernimmst.
Ich mach weiter. Oh Gott. Also, ich bin alt, ich bin müde, mir tut nur die linke Arschbacke weh, aber ich freue mich hier zu sein. Denn Fabi und ich wollte sie jetzt gerade vorher nicht so viel aushorchen, aber wir sprechen ja heute über den ersten Teil des Der Reich der Sieben Höfe, über die Eckertar-Reihe. Und ich bin gespannt, wie Fabi es findet. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt.
Ja, ich habe mich sehr bedeckt gehalten. Auch tatsächlich im Buddy-Read ist mir dann im Nachgang aufgefallen. Ich werde da auf jeden Fall dann jetzt im zweiten Teil ein bisschen mehr reinschreiben. Obwohl es ist immer so, ich bin immer so im Zwiespalt. Auf der einen Seite würde ich gerne viel mitteilen und fragen, wie das die anderen so sehen. Es dauert aber teilweise dann natürlich auch ein paar Tage, bis dann jemand antwortet, weil nicht jeder gleich auf mit mir ist zum Beispiel. Auf der anderen Seite denke ich mir, dann liest du das ja schon und dann weißt du schon, wie ich es finde oder eben nicht finde. Ne?
Ja, zwei Buddies aufzumachen ist aber zu umständlich.
Das ist zu umständlich, definitiv.
Zu umständlich.
Aber ja.
Ich habe das Buch ja schon gelesen, von daher kannst du dich ja halt einfach so nochmal ran. Ich lese aber diesmal übrigens mit einem anderen Gesichtspunkt, weil direkt zum Anfang des Buddy Reads hat jemand gesagt, dass der Teil 1 angelehnt ist an die Schöne und das Biest. Und mir sind direkt alle so klung, klirre, alles so aus dem Gesicht gefallen, so, ja, mein Gott, warum ist mir das nicht aufgefallen?
Ach so, das
wusste ich. Ich wusste das nicht.
Oh, okay, das wusste ich tatsächlich über die Akuta-Reihe, dass die so angelehnt ist. Also es ist keine 1:1 Märchenadaption, aber dass die angelehnt ist daran, ja, das wusste ich tatsächlich vorhinein. Ich weiß gar nicht, ob das bei den anderen ihrer Reihen auch so ist, aber ich meine, dass jetzt muss ich selber noch mal ganz kurz gucken, aber ich meine, dass Thorn of Glass, dass das auch an irgendwas angelehnt war, oder vielleicht verwechsel ich das jetzt aber auch gerade. Hier steht, die Handlung ist, was wäre, wenn Aschenputtel keine Dienerin, sondern eine Attentäterin wäre, und was wäre, wenn sie auf dem Ball wäre, um den Prinzen zu töten. Ja. Genau, und die Akuta-Reihe ist halt so eine Art Nacherzählung der Schöne und das Biest. Und bei Crescent City weiß ich es gar nicht, ob das... Ich glaube, das ist nicht angelehnt an irgendwas. Ich glaube, das ist wirklich mal ganz frei.
Ich bin gespannt, aber deswegen konnte ich jetzt gerade nochmal neu rereaden.
Ja, aber super cool, dass du es für dich jetzt auch nochmal unter einem anderen Gesichtspunkt lesen kannst. Weil ich weiß immer nicht, Rereads können ganz cool sein, können aber auch echt ein bisschen langwierig sein, finde ich. So. Deswegen ist es immer cool, wenn man so einen Punkt hat, wo man sich sagt, hey, das nehme ich mir jetzt vor, da achte ich jetzt mal ein bisschen verstärkter drauf.
Das hat ganz gut funktioniert, aber auch bei so ein paar Dingern, wo ich dann wusste, so, oh mein Gott, na klar, das spielt ja darauf an. So, das ist nochmal ein zweites Lesen, das ist wirklich so ein Jahr später. Das ist wirklich cool, weil du dann, also ich weiß ja schon, wo es hingeht. Und einfach so ein paar Sachen sind, wo ich weiß so, ah jo, okay, nehme ich mal so mit.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil ich bin ja jetzt, beziehungsweise wir haben ja jetzt so ungefähr die Hälfte gelesen.
Ja.
Ungefähr, roundabout. Ich weiß ja, dass du mir gesagt hast, dass der zweite Band, also jetzt nicht der erste, den wir jetzt lesen, aber der danach wohl der beste der Reihe sein soll. Ja. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, wie ich das mache, wenn ich den Band jetzt hier dann mit dir beendet habe, weil irgendwie will ich dann auch weiterlesen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich möchte irgendwie dann weiterlesen, weil wenn ich es dann wieder zur Seite lege und nicht weiterlese, weiß ich, dass ich in einem Jahr wieder an dem Punkt bin, wo ich mir denke, was ist eigentlich genau passiert? Wahrscheinlich super viele Details vergessen habe und so.
Das war bei mir auch der Punkt. Und ich habe für mich jetzt so klar gemacht, wenn wir hier mit durch sind, mache ich, kann es vielleicht gerne machen, mit dem Buddy Read drauf, möchte ich jeden Tag, wenn es geht, 5 bis 10 Seiten lesen. So, ich glaube, das ist machbar.
Ja.
Das ist ganz gut, weil das andere Mal ist jetzt ein Jahr her und ich wäre jetzt nicht in Teil 2 eingestiegen. Und so möchte ich direkt mit dranbleiben. Deswegen so 5 bis 10 Seiten pro Tag. Das ist machbar. Und selbst wenn du es mal einen Tag nicht schaffst, kannst du es am nächsten Tag aufholen.
Richtig. Das ist mir nämlich immer ganz wichtig. Ich habe schon die unterschiedlichsten Buddy Reads mittlerweile mitgemacht. Und von, hey, wir lesen pro Tag 20 oder 30 Seiten, bis hin zu, hey, wir nehmen die ganze Woche und innerhalb der Woche lesen wir 100 Seiten und jeder kann sich so ein bisschen selber einteilen, wann er wie viel lesen möchte. Das, muss ich sagen, waren eigentlich die entspanntesten Buddy Reads für mich, weil so, ich hatte halt 7 Tage und innerhalb dieser 7 Tage musste ich 100 Seiten lesen und ich konnte mir wirklich selber einteilen, was ich wie, wann, wo mache. Ja. Das andere halt mit den 20, 30 Seiten pro Tag war auch irgendwie ganz cool, aber sobald du irgendwas hattest, irgendeinen Termin, irgendwie einen Stream oder du triffst dich mit Freunden abends nach der Arbeit oder so, da bin ich sehr ins Straucheln gekommen.
Ja, du holst einfach nicht mal schnell so 20, richtig, 30 Seiten auf. Deswegen für mich so 5 bis 10 Seiten, das ist in Ordnung, das ist machbar und wenn du mal einen Tag nicht schaffst, dann holst du es nach.
Ja, also ich mache gern mit, falls du das machst, ne? Und vielleicht finden sich ja da draußen noch der eine oder die andere, der sagt oder die sagt, hey, ich hätte auch Bock. Also meldet euch sehr gern.
Wir können bestimmt hin. Dann könnte man vielleicht eine Folge machen, so wenigstens nochmal kurz und knackig zusammengefasst.
Ja.
Falls wir damit durch sind, dann.
Vielleicht so eine Folge, wo wir wieder 2, 3 Bücher vorstellen. Könnte man ja da. Dass man das mit reinnimmt.
Ja, eine Maßnahme. Also ich habe sonst die Woche nicht geschafft, nebenbei was anderes zu lesen. Ich war am Montag beim Friseur. Ich habe es ganz kurz bei Das Mädchen ohne Namen geschafft, reinzulesen. War auch komplett drinne.
Ja.
Und dann gar nicht mehr. Dann war vorbei. Ich war Montag beim Friseur und dann ist irgendwie,
ach so,
Stress ausgebrochen, keine Ahnung. Ich hatte Probleme mit Das Reich der 7 Höfe überhaupt hinterherzukommen. Und habe nebenbei leider gar nichts anderes geschafft. Was sehr schade ist, weil es ist ein Buch. Ich bin da komplett drin. Es ging noch nicht mal der ganze Bums los. Allein die Vorgeschichte hat mich total schön, super schön erzählt. Du fieberst mit und alles. Aber ich war einfach so, mein Kopf war einfach K.O. Der war K.O.
Ich habe das, glaube ich, im ersten Moment ein bisschen falsch verstanden, weil ich dachte erst, du warst erst drin und dann gar nicht mehr, als wenn es dich dann verloren hat, das Buch. Aber du hast einfach nur nicht weitergelesen und deswegen. Ah, I see. Ich war gerade im ersten Moment so, oh je, schade, weil du ja so begeistert warst von dem Anfang. Aber ja, ich muss gestehen, ich habe tatsächlich auch nichts lesen können. Ich war auch ein bisschen im Stress. Aber ich hoffe, dass ich jetzt die nächsten Wochen sich das so ein bisschen mehr legt und spätestens Ende Juli, wenn dann meine Küche in dieser Wohnung ist, dass es dann wirklich alles entspannt ist. Weil momentan ist es echt, ich weiß nicht, die Leute da draußen, die schon mal in eine Wohnung ohne Küche gezogen sind oder in ein Haus ohne Küche, werden mein Leiden sehr kennen. Es ist wirklich nervig. Ich habe erst gedacht, ach komm, ja, ganz ehrlich, die 1,5 Monate, 2 Monate ohne Küche, ach, das schaffe ich doch locker.
No.
Wie wenig ich wusste, ja. It's my sweet summer child, ich sag's dir. Es ist nur noch nervig. Ich fieber Ende Juli herbei, einfach eine Küche zu haben, alle meine Kartons endlich auspacken zu können.
Einen Salat machen zu können, ohne irgendwie umständlicher Badewanne abwaschen zu müssen oder so.
Alles im Badewannenwaschbecken abwaschen zu müssen. Jeder kleinste Fitzelkrams muss da abgewaschen werden. Ich finde halt so, früher hatte ich meine Waschmaschine in der Küche. Das fand ich schon unangenehm. Aber jetzt mein dreckiges Geschirr ins Bad zu bringen, finde ich genauso eklig irgendwie. Mhm. Also nicht, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, ein dreckiges Bad habe, aber irgendwie vom Kopf her passt das einfach nicht zusammen. Und auch das mit dem Salat. Ich habe keine Fläche, wo ich mal so einen Salat schnippeln kann, wo ich mal was Frisches essen kann. Ich muss mir teilweise halt, und das ist jetzt sehr meckern auf hohem Niveau, aber ich muss mir teilweise halt diese Sachen vom Supermarkt holen. Die sind elendig teuer, halt so frisch geschnittenes Obst und sowas alles. So, ne? Aber ich will doch nur frische Sachen.
Ja.
Weil ich habe zwar eine Heißluftfritteuse hier, aber es ist halt alles Fast Food, wenn es genau ist.
Ja, du kannst halt höchstens dort wirklich sagen, du machst dir eine Gemüsepfanne in der Heißluftfritteuse. Das funktioniert ja. Das funktioniert auch sehr gut, weil du kein Öl brauchst. Ja. Aber es ist halt auch nicht dasselbe, wie wenn du mal sagst, so, ich schmeiß mir mal alles zusammen.
In die Pfanne, ja.
Ich fühle deinen Schmerz. Wir waren noch nie so viel essen in der Zeit, bin ich ehrlich. Weil wir haben hier um die Ecke halt ein sehr gutes Lokal.
Ja.
Aber wir hatten auch immer Gründe. So Hochzeitstag, erster Tag in der Wohnung. So erste Woche in der Wohnung.
ihr habt euch hier immer Gründe gemacht, warum wir dann essen gegangen sind. Ja, du, ich habe auch schon das diverse Male jetzt die Lieferservice hier ausprobiert, aber es geht halt auch ins Geld, ne? Ja. Ich meine, wirst du mich bestätigen können, ne? Und ich meine, ich weiß, wie viel die Küche jetzt noch kosten wird. Es kommt noch eine Kaution, also eine Mietkaution halt noch auf mich zu. Es ist, ich kann, also.
Ich fühle es.
Es tut weh. Es tut wirklich weh. Aber ja, ich bin froh, wenn das alles durch ist, wenn die Küche da ist, wenn das alles in Ordnung ist. Dann kommt auch endlich die Katze, weil ich gesagt habe, hey, ganz ehrlich, wenn die Küche hier noch nicht fertig ist, wenn, ne, die kommt dann hier neu her, muss ich erstmal an die ganzen neuen Sachen gewöhnen. Und dann kommen auch noch Menschen und bauen dann auch noch ganz laut die Küche auf. Da kriegt die ja eine Krise. Also ich bin froh, wenn das dann auch fertig ist, weil dann kann die Katze hier entspannt ankommen, ohne groß Trara. Dann hat sie nur die Geräusche, die innerhalb der Wohnung sind. Und wenn ich mal staubsauge, das findest du vielleicht wahrscheinlich auch nicht so geil, aber nicht mehr so diese lauten so Baugeräusche. Ne?
Ja. Ach, ich bin mal gespannt. Das wird schon. Ich weiß so, bei mir in den nächsten 2 Wochen werden lesetechnisch super schwierig, auch weil ich halt wieder viel unterwegs bin. Für mich geht's Freitag nach Königstein zum Satachi Mortis Konzert. Samstag geht's zu Elder Scrolls Online Taverne. Sonntag komme ich wieder für einen Podcast.
Nur für mich kommt sie wieder.
Eigentlich habe ich festgestellt, am Sonntag geht die Elder Scrolls Online Taverne noch weiter. Ich habe jetzt wir müssen dann verschieben, das wird alles super stressig. Und ich kann halt nicht sagen so, ich fahre jetzt 14 Uhr, weil ich weiß nicht, wie der Stau ist. Das mache ich nicht. Dann kommst du gestresst an und dann gehst du direkt in den Podcast. Das mache ich auch nicht. Das ist blöd. Und halt für uns ist es super schwierig, auch einen neuen Termin zu finden, halt dann, der dann bei dir mit der Arbeit passt. Und dann so, wir haben teilweise um 8 Uhr morgens aufgenommen vor der Arbeit. Das ist halt auch super stressig. Ich will es ja auch nicht machen. Deswegen, wir machen das Sonntag, das ist okay. Und darauf die Woche bin ich Donnerstag bis Sonntag in Hamburg für ein Geheimprojekt.
Ich bin immer noch neugierig.
Das wird so schön. Wir haben 2 Tage frei, den Donnerstag und den Freitag. Frei.
So. Frei.
Frei. Shoppen, spazieren. Also ich bin keine Shopping-Maus. Ich habe keinen Bock darauf, aber in Hamburg gibt es einen Second-Hand-Laden, wo ich meine 2 Second-Hand-Hemds geholt habe, die unglaublich cool sind. Da möchte ich auf jeden Fall nochmal rein. Sonst einfach schlendern, Kaffee trinken, Leute beobachten. Ich habe so Bock. Seele
bauen. Kayles Nerven.
Ja, den sehe ich Freitagabend. Den gehe ich sowas von auf den Sack.
Ich bin ein bisschen neidisch, ne? Ich würde ihm auch gern mal irgendwie, wie gesagt, ich kann mich immer noch erinnern, Polaris letztes Jahr war angeblich da. Er hat behauptet, er wäre den ganzen Samstag da gewesen. Du hast ihn gesehen. Ich bin jetzt mit meinen roten, also nicht roten, aber kupferfarbenen Haaren echt nicht unauffällig gewesen. Er hat behauptet, er hätte mich nicht gesehen. Ich glaube ja, er hat mich gesehen und hat Reis ausgenommen, weil er Angst vor mir hatte. Ich glaube, so war das.
Falls ihr nicht wisst, wer Kayles ist. Kayles ist der Mensch, der den zweitbesten Podcast hat, nämlich den Horror-Podcast. Horror mit Ohr am Ende. Ich bin eine Horrormaus, ich liebe es, ich liebe diesen Podcast. Da wird halt komplett über Filme geredet, alles querbeet durch, von wirklichen Trash-Filmen bis Splatter-Filmen bis wirklich großartige Werke, alles drum und dran. Und es gibt sogar ein Horrorbuch, wo sie mal drüber gesprochen haben, und zwar Skull and Bones. Nee, nicht Skull and Bones, das ist das Spiel, warte. Bones and All. Bones and All, das hat nämlich Kayles gelesen. Ich habe mir den Film angeschaut, der ist wirklich großartig. Ich weiß nicht, ob er was für dein Gemüt ist, weil da geht es nämlich um Kannibalen, die halt wirklich so alles essen. Aber halt, es wird halt nicht so dargestellt, aber es ist so dieses Zwischenmenschliche, wie die unterwegs sind, wie sie in der Gesellschaft leben und sowas. Also es ist sehr, also teilweise schon Drama.
Ach so, sie sind keine, ich sag jetzt mal so, so werden sie ja üblicherweise hingestellt, so diese Hinterwäldler, die hinterm Berg wohnen und so und verwahrlost sind, sondern wirklich die in der normalen Gesellschaft einfach wohnen.
Genau. Also das ist halt sowas, dafür kannst du nichts. Das wird halt beschrieben, wir begleiten aber ein Mädchen sozusagen und die hat von klein auf das schon, die hat dann einfach Blackouts und da hat sie als kleines Mädchen zum Beispiel ihrer Babysitterin den Arm abgebissen. Aber sie kann sich daran nicht erinnern. Sie hat das Ganze aber geerbt von, ich glaube, ihrer Mutter und ihr Vater passt halt auf sie auf, zieht immer wieder mit ihr um, wenn irgendwas passiert. Und es gibt halt diese Menschenfresser können sich sozusagen gegenseitig riechen, die Erfahrenen jedenfalls. Und es gibt da verschiedene Parteien. Es gibt die, die halt wirklich sagen, ich mach's nur, wenn es nicht anders geht, dann alte Menschen oder sonstiges. Es gibt die, die komplett hau drauf sind. Und wie sie sich diesen Weg da durchbahnt und versucht, eine Liebe zu finden, erwachsen zu werden und so, ist es halt wirklich Horror mit Drama gemixt. Aber nichts für seichte Nerven.
Nee, wild. Ich glaube, Herr Kähler hat das Buch gar nicht gelesen, er hat das Hörbuch gehört.
Er hat wahrscheinlich nur so getan. Sag ich ihm richtig auf.
Ich glaube, sonst könnten wir ihn ja mal einladen, ja? Dann kann er uns von dem Buch auch mal erzählen.
Oh!
Was soll das hier? Ne?
Ah ja, Herr, das richte ich ihm 2 Wochen aus.
Ich bin ja dafür, dass wir irgendeinen richtig schrecklichen Spice-Roman raussuchen und den muss er mit uns lesen.
Tracy Wolf?
Craig? Du könntest mit ihm auch 50 Shades of Grey lesen. dann dürft ihr mir zusammen davon erzählen.
Oh. Das Ding ist, also der Horror-Podcast ist der zweitbeste, nach uns natürlich. Es gibt auch eine Folge, da haben also Kalis und Wolf alle Tribute von Panem-Filme geguckt. Und du merkst während diesem Podcast, ich habe mir den 2-mal angehört, wie sie mittendrin einfach immer mehr sterben.
Tribute von Panem? Ich dachte, sie haben hier Twilight.
Twilight, was? Ah, okay. Meine Güte, ich schmeiß jetzt schon alles durcheinander. Was wird denn das gleich mit dem Buch?
Ja, ich bin gespannt.
Das ist Twilight haben sie. Und dann halt so, ja, der Vater ist ja voll der Alkoholiker und er sitzt immer da mit dem Bier, ist der Einzige, der mich aufgeheitert hat und so.
Holy moly.
Das ist wirklich so die beiden. Das ist so, wenn ihr euch den anhört, lasst bitte, schreibt irgendwie in die Kommentare auf Instagram oder bei Spotify rein, so, wir kommen von Lesezeiten.
Ja.
Girls One Book, dann wissen sie Bescheid.
Ich bin dafür. Hört euch die Twilight, Schrägstrich, wie Anne es sagen würde, die Tribute von Panem an. und sagt uns Bescheid, wenn ihr sie gehört habt. Ich bin gespannt. Aber ja, ich finde, wir können da auch mal einmal austauschen. Ne? Candace darf auch mal 50 Shades of Grey mit dir lesen, ein bisschen leiden wieder. Mhm. So, ich glaube, er hat schon lange nicht mehr gelitten, ohne uns so.
Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Dafür gehst du mal rüber und berichtest über einen Horrorfilm.
Oh mein Gott, warte, das Memo habe ich jetzt noch nicht bekommen. Entschuldigung, ich gucke da meinen Terminkalender.
Hast dein Goldfisch zum Zahnarzt?
Ja, meine Goldfische müssen zum Zahnarzt. Die Waschmaschine muss auch neu angestrichen werden und so, du weißt. Schwierig in letzter Zeit. Ich verstehe das.
Aber gut, wir sind ja auch eigentlich wegen was anderem hier. Und zwar wollen wir mit euch über die erste Hälfte von Das Reich der 7 Höfe, Dornen und Rosen von Serge Maas reden. Wir haben gelesen bis Kapitel 21, das ist Seite 225 von 400, schieß mich raus,
70 oder so.
70 oder so, genau. Der Klappentext lautet wie folgt. Moment, so da. Als die junge Jägerin Fail. Wie sprechen wir sie jetzt aus?
Ich weiß es immer noch nicht. Ich muss dazu kurz sagen, ich habe mit Anne ganz kurz vorher gesprochen. Ich höre auch zwischenzeitlich immer mal das Audiobook und dann switche ich wieder zum Lesen. Glaubst du, ich kann mir merken, wie sie ausgesprochen wird? Ja. Ich habe immer Fair gesagt, aber sie heißt, glaube ich, Feyra oder so. Ich bin mir unsicher, wirklich unsicher.
Wir müssen sie anders nennen, weil es wird nämlich gleich zu Problemen sonst kommen. Mit Verwechslung noch mehr als sonst. Okay, als die junge Jägerin Feyra im Wald einen Wolf tötet, erscheint eine furchteinflößende Kreatur und verlangt Wiedergutmachung. Feyra wird nach Pitain verschleppt in das Reich der Fee. Da haben wir nämlich das Problem. Feyra und Fee ist ein bisschen schwierig, dass sie bisher nur aus Legenden kannte. Und sie entdeckt, dass ihr Entführer Tamlin ein Prinz ist, ein Prinz der Fae, der über den Frühlingshof herrscht. Bald merkt Feyra, dass ihre Gefühle Tamlin gegenüber sich ändern. Aus kalten Hass wird Leidenschaft. Und keine Warnung, keine Legende, die sie je über die trügerisch schönen, mächtigen Fae gehört hat, kann das ändern. Doch ein uralter, grausamer Schatten liegt über dem Reich. Feyra muss einen Weg finden, um ihn aufzuhalten. Oder ihre Welt ist für immer verloren.
Ja.
Das ist im Groben gesagt der Klappentext. Wir haben bei dem Buch, es ist eine Reihe von, ich glaube, 5 Büchern.
Jipp.
3, 4, 5 oder 6? Nee, 4 helle und 1 dunkles.
Genau.
Von 5 Büchern. Und das Ganze, ich nehme einmal das Worldbuilding einmal vorneweg, damit das einmal so grob zusammengefasst ist. Diese Welt, ich finde sie so ein bisschen vom Beschriebenen her, erinnert sie mich ein bisschen an Großbritannien, so ein bisschen länglich gezogen, ein bisschen abgespalten. Und in dieser Welt gibt es sozusagen zwei Teile. Im Norden leben die armen Menschen und im Süden die grausamen Fae, die herrschen dort. Und das Ganze ist getrennt von einer Mauer, wie bei Game of Thrones kann man sich vorstellen. Eine Mauer, die halt gegenseitig die Reiche schützt und trennt.
Ich muss kurz ist es nicht andersrum? Die Menschen leben im Süden und die Fae im Norden?
Sie leben getrennt voneinander.
Das auf jeden Fall, weil ich habe gerade extra nochmal auf die Karte geguckt und hier ist das Land der Fae und unten.
Ja, dann.
Weil ich wollte gerade sagen, sie geht doch die ganze Zeit in den Norden und will dann wieder.
Wir fangen schon gut an. Und es gibt aber 7 Höfe dort. Es gibt einmal den Hof der Nacht, es gibt den Hof des Tages, es gibt den Hof des Morgens, es gibt den Winterhof, den Sommerhof, den Herbsthof und den Frühlingshof. Die gibt es dort, weil ich halt ganz cool finde, weil es sind so immer Sachen, die sich entgegenstehen. Sozusagen, wir haben die 4 Jahreszeiten, wir haben die Tageszeiten, aber ich frage mich so, es gibt den Hof des Nachts, des Tages und des Morgens, wo ist denn der Abend? Warum wird denn der
auch zur Nacht?
Ja, aber wenn Tag und Morgen?
Ja, stimmt auch wieder.
Irgendwie ein bisschen, dann fehlt auch der Nachmittag und der Pränachmittag.
Also wirklich. Frühstück, warte, was?
Genau.
Aber Anne, wo wir gerade bei den Höfen sind, was wäre dann so, ohne jetzt groß,
Herbst.
Naja, dein Wissen, ja?
Okay. Herbst.
Meins wäre nämlich auch der Herbst gewesen.
Ich bin Herbstmensch. Ich mag alles. Ich mag den goldenen Herbst total gerne. Ich mag, dass es Regen ist, es ist nicht so warm. Wenn die Sonne rauskommt, freust du dich, dann wärmt sie dich, dann hat sie dich lieb. Du hast keine nervigen Insekten mehr. Das ist halt einfach Herbst das Beste.
Das stimmt.
Ich wär ein Herbsttyp. Aber wir sind auch beides zwei kupferfarbene Menschen.
Ja. Hätte ich keine, ich sag dir ganz ehrlich, hätte ich keine Allergie, würde ich vielleicht sogar auch den Frühling nehmen. Aber ich bin halt so eine krasse Allergikerin mittlerweile, dass ich den Frühling einfach nur noch hasse. So per se finde ich es nämlich eigentlich ganz schön nach so einem kargen Winter. Winter finde ich auch cool auf seine Art und Weise.
Wenn Schnee liegt.
Genau. Aber so nach einem kargen Winter, wenn dann so alles aufblüht, so langsam alles wieder schön grün wird, dann finde ich das eigentlich auch irgendwie schön. Aber wenn ich dann an meine verklüsten Augen und meine verschnodderte Nase denke, dann bin ich so wie,
Nee, lieber nicht. Muss nicht sein. Ach ja, aber gut. Wir starten mal rein. Wir begleiten Feyre, wie sie jagt und sie erlegt einen Wolf. Und zwar ist sie da so ein bisschen am Überlegen, weil es ist ein großer Wolf. Das ist ein außergewöhnlich großer Wolf, der hat auch goldene Augen. Aber sie schafft es, ihn zu erlegen mit einer Hirschkuh und häutet ihn auch und nimmt die Hirschkuh in die Häute mit rein und trägt sie zum Dorf. Warum muss sie das Ganze machen? Die Menschen sind wirklich sehr arm. Sie hat zwar noch eine Familie, sie hat einen Vater, der hat ein kaputtes Knie. Der ist halt einfach, der kann nicht mehr viel machen. Der ist nicht wirklich agil unterwegs. Und sie hat 2 Schwestern, das ist einmal Nesta und Elaine. Die beiden Schwestern sind sehr garstig, wie ich persönlich finde. So ein bisschen wie Aschenputtel-Vibes halt gefühlt.
Ja, ich finde zumindest die eine. Ich glaube, die Nesta ist die, die wirklich sehr offenkundig auch garstig ist, ne, zu ihr, wo man sich halt denkt, so, hey, die Feyre, die geht irgendwie los und versucht, die Familie zu versorgen, was der Vater halt nicht mehr schafft, so, weil er halt ein kaputtes Bein hat, so. Und die Nesta ist trotzdem irgendwie so, ja, ich brauche neue Klamotten, so nach dem Motto, und ich habe schon lange nichts mehr Ordentliches gegessen, und man denkt sich so, ja, also dann mach doch was. Ja. Aber sie macht auch irgendwie nichts. Also sie hilft nicht im Haushalt, sie ist einfach nur anwesend.
Sie,
so.
Sie ignorieren diese Armut richtig. Sie war nämlich früher eine sehr reiche Familie, aber mit dem Tod der Mutter auch ging es halt einfach bergab und es hatte halt nicht mehr gereicht, dass sie in die Schule gehen konnten, weil auf die Dorfschule durften sie dann auch nicht gehen, weil dafür waren sie ja wieder zu fein.
Richtig.
So war es halt. Und irgendwie so dieser Anfang, sie geht jagen, sie holt alles ran, will das dann auf dem Markt verkaufen, hat mich so stark an Tribute von Panem erinnert. So die Anfangsszene auch. Ich glaube, so kann man sich das auch gut vorstellen, halt wirklich alles. Es ist halt wirklich sehr trist dort. Sie haben nicht viel, worüber sie sich freuen können. Die eine Schwester bandelt so ein bisschen mit jemandem an, wo aber halt auch Feyre sagt so, ey, komm, mach das nicht. So, wir können nicht mal die Mitgift bezahlen.
Ja.
So, es funktioniert halt nicht. Es ist ganz, 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 ganz schlecht. Und sie versucht die Häute zu verkaufen, trifft auf dem Markt auf eine Söldnerin, diese Söldnerin sagt so, oh, sie hat schon mal einen Fey erlegt und will sie so ein bisschen auch warnen, aber zählt davor. Und die Schwestern so, ach komm, so alles Hirngespinst, so auf die Art und Weise und wiegen ab. Und sie gehen wieder nach Hause und dann auf einmal klopft es abends an der Tür.
Ganz kurz dazu, glaubst du, dass wir diese Söldnerin nochmal treffen werden im Laufe der Geschichte?
Ich hoffe.
Weil irgendwie wirkte die halt so sehr besonders wie in der Art und Weise, wie sie beschrieben wird. Weshalb ich irgendwie das Bauchgefühl habe, dass sie nochmal vorkommt. Aber vielleicht schätze ich das auch falsch ein. Aber ja, du sagst, es klopft. Genau, es klopft. Und herein schneit, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Wesen. Ein, ja, ich habe es mir so ein bisschen so wie eine Mischung aus Wolf und Bär. Also auch auf jeden Fall sehr groß und sehr beängstigend und sehr, ja.
Wie das Biest von Schön und das Biest?
Ja, nicht so ganz. Ich finde, das Biest sieht auch wenn es sehr gruselig ist, also auch wenn ich es als Kind als sehr gruselig empfand, finde ich, wenn ich das Biest jetzt sehe, ist es irgendwie eher niedlich. Ich habe es mir wirklich ein bisschen gruseliger vorgestellt, also wie so ein Wolf, so ein bisschen bedrohlicher auch irgendwie. Ja, so eine Art halt, ne, ein Fey, ein Gestaltwandler halt einfach, ne. Und er beschwert sich und sagt, wer hat den Vertrag gebrochen? Wer hat den Wolf umgebracht? Wer von euch war das? Und er möchte quasi eine verantwortliche Person finden, die er bestrafen kann. Denn der Gestaltwandler oder der Fey, den Feyre da getötet hat, scheint irgendwie mit diesem Fey halt verbandelt zu sein, in irgendeiner Art und Weise. Es kommt, wie es kommen muss. Nach ein bisschen hin und her stellt sich Fey dem Fey und sagt halt, ich war das, lass meine Familie in Ruhe, ich komme mit, Hauptsache ihnen passiert nichts. Was ich ziemlich krass finde, dafür, dass halt die ganze Familie sie irgendwie auch echt nicht gut behandelt so. Mhm. Der Vater, der irgendwie ja schon noch weiß, dass das seine Töchter sind, aber irgendwie auch nicht mehr auf den Tisch hauen kann. Also dem, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dem ist der Lebensmut so abhanden gekommen. Also irgendwie, der hat schon aufgegeben, sag ich jetzt mal. Er sagt aber noch zu ihr, meine ich, also korrigiere mich gerne, wenn ich jetzt gleich was Falsches erzähle. Ihr Vater sagt, glaube ich, noch zu ihr, dass sie nicht fliehen soll, also dass sie quasi, ne, also dort bleiben soll, dass sie nicht von dort weglaufen soll und tun soll, was dieser Fey halt von ihr verlangt. Und sie werden das schon irgendwie schaffen, so. Weil er, glaube ich, sehr genau weiß, wie Feyre quasi, ja, wie verantwortungsbewusst sie ist und dass sie alles daran setzen wird, dass sie wieder nach Hause kommt, um ihre Familie zu retten und zu versorgen. Naja, in dem Vertrag, den Feyre da quasi gebrochen hat, steht quasi geschrieben, ein Leben für ein Leben. Das heißt, wenn ein Leben von einer Partei genommen wird, muss auch ein Leben aus der anderen Partei in irgendeiner Art und Weise genommen werden. Und der Fey ist aber gar nicht darauf aus, sie umzubringen, sondern ja, sie mitzunehmen.
Packt sie ein?
Packt sie einfach quasi auf sein Pferd und nimmt sie mit. Hoch in den Norden, wo sie dann irgendwann auch das Bewusstsein verliert. Sie, als sie wieder wach wird, merkt, okay, das war eine geplante Sache, damit sie eben nicht weiß, wie sie dort hingekommen ist, wo sie dort dann ankommt. Und damit sie einfach, ja, nicht wieder zurücklaufen kann, quasi. Sie spürt auch eine Art, ja, also sie kann die Magie, glaube ich, riechen, ne? Also man kann Magie wohl in dieser Welt riechen. Sie merkt auch, dass das alles voller Magie ist, wo sie jetzt gerade ist. Und sie findet sich quasi auf dem Hof eines riesengroßen, ja, ich habe es mir so vorgestellt wie so ein riesengroßes Landhaus. Also so ein richtig opulentes Landhaus, ja, so mit vielem Schnicki-Schnacki und so. Und dort findet sie sich wieder, sieht halt, dass alles voller Gemälde ist, alle Verzierungen vergoldet sind, es gibt reichlich Essen, all das, was ihr quasi zu Hause gefehlt hat, ist dort in Massen vorhanden. Also an Essen ist alles da, an Geschirr, Besteck, alles ist vergoldet, alles sieht sehr opulent aus. Es ist wirklich ein, ja, schon fast eine Art Schloss, kann man sagen. Also gar nicht unbedingt so ein Landhaus. Ich glaube, Schloss wird es fast eher schon sein. Und ja, auf der einen Seite ist sie natürlich, findet sie das natürlich sehr faszinierend, aber auf der anderen Seite ist immer noch der Gedanke da, sie will wieder zurück, sie muss zu ihrer Familie, sie muss gucken, dass es dieser Familie wieder gut geht und sie ist dafür verantwortlich. Sie hat das ihrer Mutter auf dem Sterbebett versprochen, dass sie sich auf um ihre Familie kümmert und
das finde ich absolut absurd. Sie ist die jüngste Tochter und sie musste ihrer Mutter als einzige Person auf dem Sterbebett versprechen, dass sie sich um die Familie kümmert. Sag mal, was ist denn da los?
Ja, ich weiß auch nicht. Also es ist schon ziemlich heftig. Vor allen Dingen halt, wie gesagt, der Vater, der halt einfach, ja, so alles schon abgeschrieben hat quasi. Seine drei Töchter, die dann irgendwie da rumdümpeln und versuchen, das Beste draus zu machen. Es ist wild.
Das ist wirklich wild. Ach Gott. Sie lebt sich so ein bisschen ein, lernt dort halt auch ein bisschen die Bediensteten kennen, aber halt auch Tamlin. Tamlin ist ein High Lord, das heißt, er regiert sozusagen über dieses Reich dort und so zwischen Gesprächen kommt dann auch auf Dauer raus, Tamlin möchte nicht wie sein Vater sein, der ist sehr brutal, der hat mit einer sehr starken Hand sozusagen regiert. Und Tamlin steht eher dafür, dass er möchte, dass die Fae frei sind und dass sie auch keine Sklaven halten. Das heißt auch, dass die Fae, die bei ihm zum Beispiel auf den Hof sind, die sind auch frei, die sind dort angestellt. Die sind aber keine Sklaven. Das Einzige, was bei ihnen ein bisschen anders ist, ist, dass sie eine Maske tragen.
Richtig, das wollte ich auch noch erwähnen. Gut, dass du es jetzt sagst.
Ja. Das ist nochmal etwas Besonderes, wo wir dann später hinkommen. Das ist jetzt die Frage, ob wir jetzt so einen kleinen Spoiler machen.
Ja. Schon fast ein bisschen zu weit, wa?
Nö, finde ich eigentlich ganz passend. Nicht? So, okay. Wenn ihr wissen wollt, warum sie Masken tragen und dort kein Heu legt, wenn ihr wissen wollt.
Entschuldigung. Wow, Anne, wir sind nicht bei 50 Shades of Grey.
Ich bin schon mittendrin, ja.
Ich merke schon.
Wenn ihr wissen wollt, wie es mit Feyre weitergeht bei den Feen.
Alles drin. Ich glaube, Feyre oder Farah heißt sie. Wird sie ausgesprochen, aber ich bin mir unsicher.
Ich würde ja sagen, schreibt uns, wie sie heißt, aber das hilft uns ja auch nicht weiter.
Nee. Wenn ihr es könnt, könnt ihr Lautschrift verwenden. Vielleicht kriegen wir das dann
aber
raus.
Ich kann das.
Naja.
Egal, wir kommen zu den
Spoiler-Alarm.
Entschuldigung.
Ja, genau. Und wie seine die Bediensteten / Fae, die dort auf dem in dem Palast in dem Schloss, was auch immer es genau nun ist, wird sicherlich genau beschrieben. Aber ich hab die Begrifflichkeit nicht mehr so im Kopf. Darf auch Farah sich relativ, sagen wir mal, frei bewegen. Sie darf sich alles anschauen. Es gibt bestimmte Bereiche, wo es jetzt nicht so cool ist, wenn sie da ist. Das merkt sie dann auch relativ schnell. Also um dieses Schloss ist ein großer Wald auch. Da soll sie sich nicht rumtreiben. Da kommen wir, glaube ich, auch gleich dazu. Oder ich guck mal ganz kurz auf deine Notizen. Nee, tatsächlich nicht.
Nee.
Denn in dem Wald passiert etwas. Sie sucht dort tatsächlich ein Wesen.
Das habe ich, das kommt dort. Wir gehen
das hast du dort. Okay. Ich bin mir nur unsicher, ob das andere Wesen, kommt das davor oder danach?
Danach.
Alles klar. Gut, ich habe nichts gesagt. Sie darf auf jeden Fall nicht unbedingt in diesen Wald, aber darauf kommen wir gleich zurück. Was sie aber auf jeden Fall möchte, ist, dass sie wieder zurück will. So, sie will wieder zurück zu ihrer Familie. Sie möchte da wieder für sie sorgen. Denkt, ohne sie geht alles Land unter. Tamlin sagt ihr aber in einem Zwiegespräch, was die beiden führen, hey, ich habe dafür gesorgt, dass es allen gut geht, dass sie, falls irgendwas ist, sofort, also ihr nächster Gedanke, den sie haben, ist, die Flucht anzutreten, dass sie immer weiter gen Süden gehen werden, wenn irgendwas Gefährliches kommen sollte. Es geht ihnen gut, sie haben genügend Essen, sie haben genügend Trinken, es ist alles in Ordnung, es ist wirklich für sie gesorgt. Sie muss, also Farrah darf, soll nicht, muss nicht wieder zurück. Aber sie
ist bei einer Tante und pflegt die dort, bis sie stirbt auch.
Und sie denken, dass sie von der Tante, glaube ich, auch was geerbt haben oder so, weswegen es ihnen jetzt ein bisschen besser geht, irgendwie so. Genau. Aber ja, sie will trotzdem zurück.
Sie sagt halt dazu auch, und ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich mag sie absolut nicht. Sie sagt dann auch dazu so, diese Arroganz der Fee. Was nimmt sie sich raus? So, ich finde es persönlich halt super schwierig. Wir haben uns schon mal kurz vorher drüber unterhalten, aber du tötest jemanden, okay, du wusstest das nicht. Es gibt einen Vertrag und du hast Glück, dass du nicht umgebracht wirst, sondern dass du sogar dort frei leben darfst und alles. Und trotzdem betitelst du das als Arroganz, dass sich jemand darum kümmert, dass es deiner Familie besser geht. Ich kann es verstehen, wenn man sagt, ich vermisse meine Familie, ich möchte wieder zurück. Aber Arroganz, finde ich, ist ein ganz falsches Wort dafür.
Ich glaube, also ich habe, wie du schon meinst, wir haben ja kurz drüber gesprochen, ne? Also ich glaube, ich wüsste nicht, wie ich in dem Moment reagieren würde. Ich würde aber, glaube ich, nicht glauben wollen, dass es meiner Familie wirklich gut geht. Also ich würde dieser Person, die mich da und man kann es ja auch wirklich so sagen, es ist ja schon eine Entführung, weil es ist gegen ihren Willen, dass sie dahin geschleppt wird, ne? Ich würde der Person nicht glauben, dass es meiner Familie wirklich gut geht. Weil ich wüsste nicht, was hat denn die Person davon, dass es meiner Familie jetzt gut geht und dass die für die gesorgt sind. Das Einzige, was sie immer wieder darauf zurückführt, dass das so sein muss, wie Tamlin das sagt oder Tamlin, ist, dass sie in dem Glauben großgezogen wird, dass die Fae nicht lügen können.
Ja,
finde ich ganz niedlich. Stellt sich in einem späteren Gespräch als, naja, sagen wir mal Märchen raus, was die Fae quasi den Menschen glauben lassen wollen, weil sie müssen ja irgendwie gucken, wo sie hinkommen, so nach Mono. Und sie sagen halt, naja, so, natürlich können sie lügen, natürlich können sie auch Blödsinn erzählen, das ist ihnen nicht, also sie können das genauso gut wie die Menschen, aber sie möchten einen kleinen Vorteil gegenüber den Menschen haben und sie haben halt gesagt, sie würden nicht lügen können und deswegen glauben die Menschen, dass die Fae immer die Wahrheit sagen.
Es ist halt so, also allgemein, wie sie mit denen halt einfach umgeht, finde ich ein bisschen schwierig, weil sie sich versuchen, nett ihr gegenüber sehr distanziert, aber nett zu verhalten. Sie sorgen dafür, dass sie regelmäßig isst. Sie hat halt auch einmal auch die Auswahl, überhaupt was zu essen und Co. Und sie ist halt sehr also undankbar finde ich schwierig, weil man kann auch nicht dankbar sein, dass man dort ist, weil man entführt wurde, aber wenigstens mal so ein kleines Danke wäre mal angebracht.
Also ich wäre halt, ich wüsste es nicht, ne? Also wir waren beide jetzt noch nie in der Situation und kommen halt hoffentlich auch nie in diese Situation. Aber ich glaube, ich wäre immer skeptisch. Ich bin ja sowieso ein sehr skeptischer Mensch, so was andere Menschen angeht. Und dementsprechend wäre ich in der Situation auch skeptisch. Was hätten die davon, wenn es meiner Familie gut geht? Was haben sie davon, dass es mir gut geht? Warum pflegen und hegen sie mich? Wollen sie irgendwie, keine Ahnung, mich auf dem nächsten Markt verkaufen? Ich habe keine Ahnung. So, also ich wäre super skeptisch. So, ich würde alles hinterfragen und ich würde auch denken, dass das Essen vielleicht gar nicht, ne? Also das macht ja Farrah auch irgendwie, dass sie am Anfang denkt, dass das Essen irgendwie vergiftet sein könnte oder irgendwas in dem Essen ist. So, sie ist, ne? Ist halt wirklich, wirklich sehr, sehr skeptisch. Und irgendwann dreht sich das aber tatsächlich.
Sie geben sich ja auch Mühe. Sie gehen zum Beispiel mit ihr auf die Jagd, wo sie an eine Gefahr kommen, wo sie sagen, so, wir müssen jetzt schnell umdrehen, weil sie sagen nicht, betätige nicht ganz genau, was dort los ist, aber des Nachts wird es dann erkennbar, weil sie schaut raus und sieht dort am Tor ihren Vater stehen. Und sie so, oh mein Gott, mein Vater ist hier. Wie ist der hierher gekommen? Also, wie zum Teufel? Und macht sich auf den Weg, sich rauszuschleichen, wird aber zum Glück erwischt. Und wie sich rausstellt, ist das dort draußen nicht ihr Vater, sondern im nächsten Moment ihre Schwestern, die sich aneinander kauern.
Ja, es ist ein Wesen, was auch so eine Art Illusion erzeugen kann und auch nichts Gutes in der im Kopf hat. Ich glaube, es wird als Bogge betitelt. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Und Tamlin ist ziemlich sauer, dass dieses Wesen überhaupt bis zu seinem Hof, also zum Frühlingshof gedrungen ist, weil das eigentlich nicht so ist. Also er geht dann auch auf Jagd auf diesen Bogge und will halt gucken, dass der möglichst schnell wieder aus seinem Land rauskommt oder halt getötet wird von ihm. Und ja, was halt auch immer noch so ein bisschen im Hintergrund wabert, im wahrsten Sinne des Wortes, ist, dass ihr Tamlin oder Tamlin, wie auch immer, erzählt, dass es eine sogenannte Fey-Seuche gibt. Also eine Art, ja, du hast es so schön als Pesthauch beschrieben. Das ist auch der Grund, warum die am Hof alle diese Masken tragen. Und dieser sogenannte Pesthauch entzieht ihnen mehr oder minder ihre Energie-Magie. Und die Fey werden immer schwächer, also die Magie in ihnen wird immer schwächer und es ist so ein stetiges Ding, was irgendwie jetzt über die letzten 20, 30, 40 Jahre irgendwie, ich glaube es sind 40 Jahre, ich bin mir unsicher, irgendwie im Laufe der letzten Jahre halt wirklich extrem geworden ist. Was auch der Grund ist, warum halt Farrah einen Brief schreiben will an ihre Familie, wo eine ziemlich doch irgendwie niedliche Begebenheit passiert, weil sie kann tatsächlich also sie kann lesen und schreiben, aber nur sehr schwerwiegend, also sehr, sehr langsam.
Sie waren ja nicht in der Schule.
Genau, sie hat, also ihre älteren Schwestern haben halt noch, als sie noch sehr wohlhabend war, als ihre Familie noch sehr wohlhabend war, haben sie noch Unterricht bekommen und dann hieß es aber, das hatte ja Anna anfangs oder eingangs auch gesagt, dass sie rein theoretisch in die Dorfschule hätten gehen können, aber nein, dazu sind sie zu fein und somit hat Farrah halt auch nie wirklich großartig lesen und schreiben gelernt. Sie kann es ein bisschen, aber sehr schwerwiegend, also sehr, sehr langsam. Und das ist so ein kleiner mini-roter Faden, der sich so durch zumindest die Hälfte gezogen hat, die ich so gelesen habe bisher, ist, dass Tamlin immer wieder versucht, ihr so ein bisschen, naja, unter die Arme zu greifen, für sie ihr Hilfe anzubieten, diesen Brief mitzuschreiben, ihr Hilfe anzubieten, die Wörter.
Total süß, weil sie sagen dann auch zum Beispiel, sie machen das im Arbeitszimmer und nicht in der Bibliothek, weil Bibliothek so einschüchternd ist. Das finde ich halt auch total. Es ist so, sie kommen sich halt auf diese Art und Weise einfach ein bisschen näher.
Genau. Also man merkt so, es ist Knister zwischen den beiden. Wobei ich auch eine andere Person ganz interessant finde, und zwar Lucien oder Lucien, wie auch immer man ihn betiteln möchte. Lucien, der eine ziemlich große Narbe im Gesicht hat und auch ein Auge, was tatsächlich, oder Lucian, ich bin mir unsicher, was tatsächlich nicht mehr sein eigenes ist, also so ein mechanisches Auge oder ein Glasauge ist es nicht, aber irgendwas, was glänzt auf jeden Fall. Ja. Auch seine Hintergrundgeschichte finde ich auch sehr krass. Also auch da ist es so wie bei Tamlin, der ist in einer sehr brutalen Familie groß geworden. Sein Vater ist tatsächlich der High Lord des Herbsthofes gewesen, richtig?
Ich glaube, ja.
Ich glaube, es ist der Herbsthof. Und in diesem Herbsthof ist es so, dass sich der stärkste Sohn quasi durchsetzt und der darf dann auch High Lord werden. Also die kämpfen quasi untereinander bis aufs Blut. Bis sich einer durchgesetzt hat und der wird dann der High Lord. Und es kommt zu der Begebenheit, dass Tamlin, also Lucien möchte das nicht, er möchte sich von dieser ganzen Sache abwenden und schwört seiner Familie ab, weil noch etwas sehr, das glaube ich, brauche ich jetzt erstmal nicht groß thematisieren, weil etwas sehr Traumatisches passiert mit einer Person, die er sehr gerne mag oder sehr gern hat. Und deswegen schwört er seiner Familie ab und geht weg. Und seine Brüder wollen ihn dann tatsächlich umbringen und Tamlin rettet ihn und stellt ihn quasi als Botschafter am Frühlingshof ein. Deswegen ist Lucien überhaupt an diesem Hof. Und der erzählt ihr, dass es auch noch an... Oder ist es Alice? Oh, jetzt komme ich durcheinander mit den ganzen Namen. Aber jemand erzählt Farrah, dass es ein Wesen gibt namens Ist es Surian oder Surreal?
Surian, glaube
ich. Surian? Surian. Und diese Wesen, ich weiß gar nicht, was mit denen genau ist, aber die sind halt ein bisschen spooky, muss ich gestehen. Also ich fand es sehr gruselig. Auf jeden Fall lassen die sich, also haben die extrem viele Informationen über die Fae, über die Höfe, über alles, was so damit zu tun hat. Und naja, was denkt sich Feyre natürlich? Sie möchte den fangen. Und sie möchte alle Informationen, die sie haben kann, möchte sie da rausquetschen. Und das tut sie auch. Sie schafft das auch, ungewöhnlicherweise. Und Lucien sagt ihr noch, ja, ich rette dich, falls irgendwas sein sollte, aber du machst den Scheiß alleine, so nach Motto. Sie bekommt unter anderem die Information, dass Tamlin der High Lord des Frühlingshofes ist, dass sie sich tunlichst bei ihm bleiben soll, also sich nicht groß von ihm entfernen soll. Sie kriegt auch Informationen über eine ominöse Sie. Leider nicht so viele Informationen, aber sie weiß, dass es eine ominöse Sie gibt, über die viel geredet wird, vor denen alle Angst haben. Und sie kriegt auch die Information, dass es eine Welt oder eine Insel namens Hybern gibt, oder Hybern oder so, wie es genau ausgesprochen wird, weiß ich jetzt auch nicht. Sie möchte natürlich noch viel mehr wissen, aber es kommt natürlich auch in dem Fall wieder zu einem Angriff von Nagern, also Nagas. So Schlangenwesen, die sie auffinden und sie angreifen. Und nach einem erbitterlichen Kampf wird sie aber auch wieder gerettet. Und
halt am nächsten, also sie ist danach ein bisschen traumatisiert, das hat sie sehr mitgenommen. Sie ist halt voller Blut und alles, macht sich halt in Ruhe sauber, kümmert sich darum und findet so langsam dann auch wieder in den Alltag rein, versucht weiter zu lesen und alles drum und dran. Und irgendwann des Nachts wird sie dann auf einmal wach von lauten Stimmen und sie merkt, es ist ganz ungewöhnlich, weil so viele sind hier nicht am Hofe. Was ist da los? Und sie kommt nach unten und da wird gerade ein verwundeter Fae reingetragen. Und der schreit und der jammert erbitterlich. Sie hat mir die Flügel genommen. Sie hat mir die Flügel rausgerissen. Dieser Fae hat Flügel, die ihm rausgerissen wurden. Er leidet Höllenqualen und es gibt keine Chance für ihn zu überleben. Ein Fae, den die Flügel genommen werden, der stirbt. Und das hat sie wieder getan. Da sind wir wieder bei sie. Was ist das für, weiß ich nicht, ein Wesen, eine Frau, ein irgendwas? Was so grausam ist und es geht halt nicht anders. Sie versucht noch zu helfen und bis zum letzten Atemzug bei ihm zu sein und ist halt dabei, als er auch stirbt. Und dann fängt halt Feyre langsam an, auch Tamlin unter Druck zu setzen. Und er sagt dann halt auch halt in so einem etwas lauteren Gespräch, sagt er, und ich glaube, es ist ganz wichtig, er muss halt schauen, ob alles richtig verläuft. Es kommen immer mehr Angriffe durch sie. Und das geht hier alles gerade nicht mit richtigen Dingen zu. Das, was gerade passiert, ist nicht in Ordnung. Das heißt, die Angriffe häufen sich. Irgendwie jeder hat Angst vor sie, vor ihr, vor was auch immer. Und ob das jetzt an der Seuche liegt, ob die da ist, dass deswegen immer weniger Magie ist und er den Hof nicht mehr schützen kann. Die Wesen respektieren ihn nicht mehr, deswegen kommen sie so nah ran oder woran es auch immer liegt, erfahren wir noch nicht.
Hast du, kurze Frage für mich, du hast ja nun das ganze Buch schon gelesen, weißt du schon, wer sie, okay, sonst hätte ich dich jetzt gefragt, ob du eine Vermutung hast, wer sie ist, weil ich habe nämlich noch keine. Also ja. Es ist für mir noch nicht wirklich bewusst, wer diese ominöse sie ist.
Also ich weiß schon alles, aber ich halte mich halt mit dem Wissen, was ich jetzt habe, gehe ich auch hier ran. Also ich werde nichts sagen, ich werde mich hüten.
Alles gut. Es hätte ja nur sein können, dass es vielleicht noch bis zum Ende des ersten Bandes noch gar nicht aufgelöst wird. Dann hätte ich dich gefragt, oder deine Vermutung hören wollen, wer es ist. Weil, wie gesagt, ich habe irgendwie noch gar keinen Plan. Ich bin aber auch immer noch bei dieser komischen Insel, die ja, also, ne, also wie du schon sagst, ist so wie Großbritannien, ne? Es ist dieses eine langgezogene England, ne? Und dann Irland irgendwie auf der anderen Seite. Und Irland ist irgendwie dieses Hibern, Hybern, wie auch immer man es aussprechen möchte. Ich bin irgendwie noch bei dieser Insel, aber auch irgendwie bei den anderen Höfen, dass da auch irgendwer gerade durchdreht und sagt, also ich will jetzt, dass alles meins ist und was soll das? Ich will mich an keine scheiß Verträge halten. Jetzt krempel ich hier alles nochmal um. Ich habe gar keinen Plan. Es könnte gefühlt jeder sein.
Es könnte alles sein.
Ja.
Aber ja, es ist halt so. Feyre, muss man sagen, an der Stelle tigert gerne nachts rum. Sie wird nämlich auch wieder einmal nachts wach von Trommeln, die so ein bisschen rhythmisch trommeln. Und sie folgt dem Ganzen und trifft dort auf ganz viele Fae, ganz viele Wesen, die sie aber nicht ausmachen kann. Es ist so wie ein Ritual, aber immer wenn sie versucht, in die Gesichter zu blicken, ist alles verschwommen. Sie kann nicht erkennen, wer da ist, teilweise tragen sie Masken, teilweise kann sie es einfach gar nicht erkennen, was da los ist und stolpert in drei andere Fae rein, die sagen so, oh, ein Mensch, endlich wieder ein Mensch, so jemanden haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Und sie bekommt halt wirklich es auch mit der Angst zu tun. Das sind drei Fae, die dunkle Augen haben, fast schwarze Augen haben, die sehr gefährlich wirken. Das ist so einfach eine Gruppe, mit der möchtest du nichts zu tun haben. Die sind weißlich nicht okay. Aber das Ganze ist halt noch in diesem Pulk. Es ist ein Riesenritual, was dort vonstatten geht. Sie kann aber nicht, und wir wissen auch nicht, was dort los ist. Und sie bekommt wirklich Angst, weil sie bedrängt wird.
Und ja, also doch, wir wissen tatsächlich ein bisschen, was dort los wird, weil Tamlin sagt ihr nämlich vorher, bevor sie da rumtigert, also vor der Nacht tatsächlich, dass Kalan Mar anbrechen wird, die sogenannte Feuernacht. Und er bittet sie inständig und verbietet ihr auch, nicht aus dem Schloss zu gehen, also nirgendwo anders hinzugehen.
Das war nicht verdrängt, weil ich mich dann wieder darüber aufgeregt habe, wie also, kann jemand sich denn bitteschön nicht daran halten? Das ist wirklich so, sie nervt mich. Hier sagt jemand einmal, fass das nicht an, ist heiß. Bitte spring nicht von der Klippe, ist kacke. Bitte fahr nicht zu schnell mit dem Auto, macht man nicht. Bitte geh nachts nicht aus dem Zimmer raus. Diese eine Nacht, halt dich doch mal beisammen. Herrgott, Dunderle.
Da muss ich ja auch sagen, das fand ich auch ein bisschen komisch, weil sie kommen, also ne, es wird ja im Laufe des Buches auch beschrieben, sie kommen sich näher, ne, sie vertraut Tamlin auch jetzt ein bisschen mehr. Sie hat eine Ebene mit ihm gefunden, auch mit Lucien. Sie scherzen ja auch schon rum und machen und tun. Und es gibt ja auch eine ganz süße Szene auch, die haben wir gar nicht jetzt aufgegriffen, wo sie da schwimmen gehen und so. Ich weiß nicht, ob du die noch im Kopf hast. Und dann, wenn Tamlin zu ihr kommt und sagt, hey, es ist diese eine Nacht und bitte bleibe drin, weil es ist gefährlich. Es kann gefährlich werden und ich möchte nicht, dass du dich draußen bewegst. Es ist wichtig, es ist Kalan Mar. Es sind ganz viele andere Fae eingeladen, die zum Hof kommen können, die aber auch nicht immer alle gute Sachen im Sinn haben. Und bitte geh nicht raus und so weiter und so fort. Und sie ist natürlich neugierig, kann ich auch verstehen. Wäre ich auch. Ne, Kalan Mar ist irgendwie dieses Feuerfest. Es wird der Frühlingsanfang tatsächlich gefeiert. Aber natürlich weiß sie nicht so recht, was das alles bedeuten soll. Es wird ihr auch nicht erklärt. Das muss man auch sagen. Ne? Also ihre Neugier wird auch nicht gestillt. Vielleicht aus gutem Grund, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Aber ja, und dann geht sie einfach los. Sie geht einfach los und sagt,
stell dir mal vor, so, einfach mal so rein hypothetisch. Du wirst jetzt entführt von einer Hexe. So, bist irgendwie auf dem Feld. In einem Feld mit einer riesen Hütte. Dort bist du, dort lebst du ein paar Wochen und du verstehst dich mit ihr relativ gut. Du siehst nichts mehr außer Feld und ein bisschen Wald vielleicht am Ende. Und dann sagt dir die Hexe, nachdem du dich damit abgefunden hast, dass du dort lebst, schrie deine Homies heute Nacht. Bitte bleib drinne. Wir machen hier ein Ritual, da kommen andere Hexen. Die anderen Hexen sind die, die die Finger prüfen bei den Kindern, um zu gucken, ob die dick genug sind, ob man die nicht in den Ofen schubst und isst. Bitte bleib drinne. Würdest du dann rausgehen, wenn die draußen singen?
Natürlich. Nee, tatsächlich, ich weiß es nicht. Ich wäre schon neugierig, muss ich gestehen. Also ich würde, ne, das macht sie ja am Anfang auch. Sie stellt sich erst auf den Balkon und guckt das von weitem an, hört diese Trommeln. Es wird beschrieben, wie diese Trommeln sie quasi so magisch anziehen. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass es, ne, sie riecht ja auch die Magie. Es ist unglaublich krass, was da scheinbar passiert. Ne? Also sie wird einfach magisch angezogen. Natürlich kommt sie direkt in, läuft sie diesen drei Verhehlten, die Arme, die einfach, ne, so aussehen, als würden sie nichts Gutes im Schilde führen. Was ich auch ganz interessant fand, diese drei Fae haben keine Masken auf. Mhm. Das finde ich auch ganz spannend. Aber wie soll es anders sein, ne? Also diese drei Fae schieben sie immer weiter in den, von den anderen weg an den Waldrand und sie merkt, okay, es wird immer brenzlicher und es ist, ne? Sie stolpert, möchte dann natürlich, möchte nach ihrem Dolch greifen, aber bevor sie überhaupt auf dem Boden ankommt, wird sie natürlich aufgefangen von einer starken Hand.
Darf ich vorlesen?
Ja.
Ich befreite mich aus der Umarmung meines Retters und drehte mich um, um ihm zu danken. Bei seinem Anblick vergaß ich, was ich sagen wollte. Vor mir stand der schönste Mann, den ich je gesehen hatte. Und damit enden wir.
Und tatsächlich, tatsächlich, ne, habe ich ja schon ein bisschen weitergelesen, muss ich gestehen, weil ich wissen wollte, wer dieser schöne Mann ist. Ach, ich war so neugierig. So viel zum Thema Neugier, ne? Aber darüber reden wir erst in der nächsten Folge.
Ja. Wie findest du so diese erste Hälfte?
Also ich kann dazu sagen, ich habe das Audiobook schon sehr lange gehabt tatsächlich. Mhm. Und ich habe das Audiobook mehrmals anfangen müssen, weil ich, bedingt dadurch, dass ich einfach sehr schlecht Audiobooks folgen kann, wenn ich andere Dinge tue, wie zum Beispiel durch die Gegend laufen oder putzen, höre ich nicht so gut zu, musste ich das öfter mal neu anfangen. Also es lag gar nicht mal daran, dass ich es irgendwie langweilig oder dröge fand, sondern einfach, weil ich nicht, ne, dazu kam. Und jetzt habe ich quasi durch dich, durch den Podcast quasi ja anfangen müssen.
Ja.
Wirklich auch einen Schuh ziehen müssen. Und bin über diesen Anfangspart in diesem Dorf auch hinweggekommen und bin jetzt an diesem Hof halt mit dir und Tamlin und Lucien und so. Und ich muss sagen, mittlerweile finde ich das doch sehr spannend. Also ich möchte wissen, was es mit dem Hof zu tun hat. Ich möchte wissen, was es mit den anderen Höfen auch zu tun hat. Weil es wird ja auch ganz oft beschrieben, dass diese anderen Höfe ja auch sehr brutal sind im Laufe der Geschichte. Ne? Mhm. Ich hoffe sehr, dass Farah auch auf, also zu den anderen Höfen irgendwie kommt irgendwann im Laufe dieser Bücher. Irgendwie möchte ich nämlich wissen, wie die beschrieben werden, ob die auch alle so opulent sind oder ob es da auch alle, also ob es auch sehr düstere Höfe, so wie so ein Nachtschreckenschloss gibt oder so. Ich weiß nicht, ne, dass die ganz anders aussehen halt einfach. Mhm. Ich bin sehr gespannt, auch wer sie ist, wie das aufgelöst wird, ob sie halt einfach nur eine andere High Fae ist oder ein epischer Endboss, gegen den dann alle kämpfen müssen. Also mich hat das Buch zumindest jetzt in der ersten Hälfte doch so gepackt, dass ich wissen will, wie es weitergeht und ich weiterlesen möchte. Ich bin sehr gespannt, was noch so kommt.
Mhm.
So. Und was dann auch zwischen Tamlin und Farah passiert. Und ich habe zwischendurch auch gedacht, oh Gott, Lucien, nicht, dass es wieder so ein episches Drei-Ländereck wird oder so.
Ja.
Aber bisher würde ich behaupten, bahnt sich das noch nicht so an.
Was wir übrigens auch die ganze Zeit unterschlagen haben, ist, dass sie natürlich ein großartiges Hobby hat. Sie ist nämlich Künstlerin und malt gefühlt alles an.
Ja, stimmt. Möbel.
Ja, Möbel und
Schwellen.
Das ist halt so alles Mögliche. Dadurch sind sie sich auch näher gekommen. Ich fand das jetzt zum ersten, also jetzt so nicht wichtig, das großartig hervorzuheben. Das ist halt so wie im ersten Teil wie bei Throne of Glass, war das wieder so, sie musste ein Hobby haben, was sie unbedingt halt mit durchzieht, gefühlt. So, da merkt man so ein bisschen so, es gibt, also wenn man so die beiden Teile vergleicht, es gibt so, schon der Schreibstil ist merkbar, einfach. Das ist Sarah J. Maas. Das merkt man definitiv. Ich finde es ganz angenehm. Ich finde den Teil jetzt erwachsener ein bisschen, aber immer noch schon. Also ich mag sie überhaupt nicht. Ich mag sie überhaupt nicht. Ich kann es nicht anders sagen.
Ja, ich weiß, also bisher finde ich sie jetzt gar nicht so dramatisch, muss ich gestehen. Also da habe ich schon deutlich nervigere Hauptcharaktere oder Protagonistin gehabt. Du meintest ja, du weißt noch, was so passiert. Also nehme ich an, dass da irgendwie noch nervigere Sachen kommen. Mal schauen, ich bin gespannt.
Nee, die schlimmste war das schon, die ich jetzt einfach verdrängt hatte. Ich wusste, warum. Es ist halt so, ich bin jemand, der sich halt immer ordentlich daran hält und wirklich ganz ehrlich, wenn mir der Arsch auf Grundeis gibt. Da sind Nager, die wollen mir den Schlüpper aufreißen. Da ist dieser andere Wutze, der die ganze Zeit seine Gestalt wandelt. Die kommen immer näher ran und die sind weißlich wegen mir dort. Dann würde ich doch wirklich einfach mal drauf hören. Das tut doch wirklich keinem weh. Warum muss ich denn so ein Freigeist sein? Warum kann ich nicht mal einfach mich ein bisschen auch zurückhalten und mich mal nicht an erster Stelle stellen?
Ja, ich weiß halt nicht, ich weiß halt nicht, wie das ist, ne? Du bist da halt an einem Ort, wo du eigentlich nicht sein möchtest. Muss da jetzt sein Leben fristen so? Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie eigentlich, ne, sie hat ja nun wirklich keinen Bock da drauf. Und ich glaube, keiner von uns hätte Bock darauf, irgendwo leben zu müssen, wo er eigentlich gar nicht leben möchte. Ja. Auch wenn das Leben dort also einfach im Ganzen besser ist als das eigene alte Leben. Aber sie hat ja niemanden dort, ne? Sie hat nicht eine Bezugsperson dort. Außer ihren Entführer und es ist halt so, also was sollst du groß machen, ne? Außer irgendwie, gibt's wie heißt dieses?
Ja. Ja, gibt's da nicht einen Begriff für, wenn du dich mit deinen
Stockholm-Syndrom. Und daran musste ich auch gerade denken. Also was soll sie denn anderes machen, außer das Stockholm-Syndrom so irgendwie zu entwickeln und zu sagen, ja gut, okay, vielleicht ist er doch gar nicht so schlecht. Also,
oh je.
Also ich weiß, was du meinst mit, sie ist in ihrer Art zu handeln manchmal nervig, aber irgendwie kann ich es auch nachvollziehen. Sie ist an einem Ort, wo sie nicht sein will, mit Menschen oder Fey-Wesen, die sie von klein auf, wird ihr gelehrt, die zu hassen, weil die böse sind. Und dann muss sie da ihr Leben fristen und sie weiß ja, dass sie nicht mehr dort wegkommt, weil sie diesen Vertrag gebrochen hat zwischen den Menschen und den Fey. Ja, ich würde mich auch nicht wie das liebe, nette Mädchen verhalten, glaube ich.
Ich verstehe dich. Ich stelle sie bloß auf die gleiche Ebene bei mir wie Kinder in Horrorfilmen. Mag ich einfach nicht.
Kinder in Horrorfilmen ist so wie Puppen in Horrorfilmen. Niemand mag das.
Nee, Kinder im Horrorfilm sind schlimmer, weil wegen dem passiert der Scheiß. Weißt du, so bitte sei jetzt bitte diesen Moment still. Klirr. Bitte geh nicht aus diesem Raum raus. Rennt weg. Bitte bleib hier einfach stehen. Fumm. Wirklich. Genauso ist sie. Sie ist ein Kind in einem Horrorfilm. Er weiß ja ganz genau, wenn sie da ist, ist halt irgendwie Kacke. Und dann nur durch sie. Das ist genauso wie Bella in Twilight. Vampire Diaries. Elena ist der einzige Mensch dort. Ich gehe meine Freunde retten als Mensch. Oh mein Gott. Das ist genauso ein Kandidat. Ich kann's nicht.
Aber dann muss sie ja wieder gerettet werden, weißt du? So Damsel in Distress mäßig.
Wäre
so.
Elena einfach in Vampire Diaries direkt zu Anfang gestorben, wären ganz viele andere Menschen nicht gestorben, dann würde es so viel Leid nicht geben und alles drum und dran.
Ja, und dann würde es aber Vampire Diaries auch nicht geben als Buch.
Und?
warte kurz. Also ja, alles in allem finde ich es bisher sehr spannend. Ich werde auf jeden Fall weiterlesen. Also ich bin auf jeden Fall gehuckt. Möchte wissen, was ist, ne? Es gibt ja so viele Fragezeichen, wie gesagt noch. Wer ist sie? Was ist mit dieser Seuche? Wie weit kommt diese Seuche? Wird Tamlin von Thron gestoßen? Wird jemand anders den Thron übernehmen? Farrah.
Wer ist der ominöse,
gut aussehende Kerl? Ja.
Ihr habt ein bisschen Chance noch zu lesen, wenn ihr wollt, weil wir erst in 2 Wochen das Ganze beenden, weil nächste Woche noch mal eine andere Folge kommt. Von daher,
stimmt.
Kein Stress, ganz unruhig bleiben. Wenn ihr jetzt sagt, so, oh mein Gott, ich möchte unbedingt lesen, habt ihr genügend Zeit. Alles ganz normal. Kommt gerne in den Buddyweed mit rein, den findet ihr auch auf Instagram.
Ja, ich kann den auch gerne noch mal posten, fällt mir gerade ein.
Nochmal zwischendurch, machen wir nochmal. Definitiv. Okay, Fabi,
ja.
Wollen wir zum nächsten Teil kommen?
Na, aber gerne doch.
Dann kommen wir jetzt zu den
Lappentexten der Woche.
Das war ganz gut.
Pass auf, irgendwann jingeln wir hier los und es klingt wirklich gut. Vor lauter Übung jingeln wir einfach los.
Ja.
Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Wie hättest du es denn gern?
Ich fange einfach mal an.
Okay.
Wir stellen euch Neuvorstellungen vor. Das heißt, Bücher, die in den letzten 1-2 Monaten erschienen sind oder noch erscheinen, damit ihr die so ein bisschen im Blick habt. Ich stelle etwas Besonderes vor. Das gibt es als Einzelbuch, das gibt es als Audiobook und das gibt es in der Kombination mit einem Pen and Paper und einer CD.
Oha.
Und zwar, Haldana ist eine Schmugglerin mit frechem Mundwerk. Gramosch, ein handwerklich vollkommen unbegabter Zwerg mit locker sitzender Axt. Als die beiden in den Dienst der Eidgräfin von Bärenwalde geraten, glauben sie zunächst an schnell verdientes Gold. Sie sollen die Spielmannstruppe Totentanz zu einigen Auftritten in den Wachtürmen entlang der Finsterkamps eskortieren, um dort die Moral der Wachmannschaften zu stärken. Denn die Furcht vor einem neuen Orkensturm geht in der Region um und das Schicksal des Mittelreiches hängt an der Finsterwacht, jener dünnen Postenlinie zwischen den Orks und dem Herzogtum Weiden. Sie soll Alarm geben, wenn der Angriff beginnt, und so schaut jeder des Nachts zu den Türmen. Wenn die Feuer der Finsterwacht entzündet werden, naht der Tod.
Die Finsterwacht.
Ja, genau. Die Feuer der Finsterwacht heißt das Ganze. Das ist ein Buch geschrieben von Bernhard Hennen und Thorsten Weitze und ist zusammen, wurde sozusagen nochmal mit vertont mit einem Album von Citatio Mortis und mit einem Pen and Paper zu DSA von Ulysses.
Wow.
Also so ein Komplettbox sozusagen.
Hm. Ja, klingt auf jeden Fall sehr, also das ist, klingt nach so einem, wie nennt man das, so ein Rundum-Entertainment-Paket.
Ja,
ich weiß auch nicht. Aber es ist so, hier, dann hast du dies. Und wenn du gerade nicht weiterlesen willst, dann hast du noch das. Dann kannst du die Musik dazu hören und viel Spaß. Und
so in etwa. Es ist halt so, sie haben das Ganze wurde aufgebaut zu, ich glaube, 40 oder 50 Jahren, das schwarze Auge. In Kombination. Was ich ganz cool finde, weil du hast dein kleines Pen and Paper mit dabei, du kannst das spielen, du hast die Spielerbögen mit dabei, du kannst den Sänger spielen.
Das geil.
Ist halt schon cool.
Ja. Was.
Und kannst halt auch nur only das Buch lesen. Also das gibt's halt auch einzeln, das gibt's auch einzeln auf, also als Hörbuch und alles drum und dran. Von daher, wenn ihr Bock habt auf wirklich klassische Fantasy, tobt euch dort aus.
Pen and Paper ist cool. Das kann ich jetzt auch sagen. Ich habe meine erste Pen and Paper Runde endlich gespielt. Ja, das stimmt. Okay, dann komme ich mal zu meinem Klappentext der Woche. Wir haben heute den 7.7., also wir nehmen am 7.7. auf und am 10.7. kommt ein Buch raus. Bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Eternity wird sterben. Die Menschen sind zu verschwenderisch mit ihrer Zeit umgegangen und die Wächter des Kronos haben nicht genug davon in Sicherheit bringen können, um Eternities Untergang zu verhindern. Die 23-jährige Avery Aslanidis ist fest entschlossen, ihre Heimat zu retten und erkämpft sich einen der begehrten Ausbildungsplätze als Sturmjägerin. Doch dann übernimmt ausgerechnet Atticus Maverick das Training der Rekruten. Dieser Mann war ihre erste große Liebe, bis er ihr vor 3 Jahren das Herz brach und sie ohne ein Wort verließ. Und obwohl sie sich immer noch zu ihm hingezogen fühlt, wird sie nun ihn verraten und benutzen. Denn keine Liebe ist den Verlust der Ewigkeit wert.
Es ist nicht Eternity Online, auch wenn das mein erster Gedanke war, einfach nur vom Wort her.
Das stimmt, ja, nein.
Es klingt erstmal ganz spannend. Es erinnert mich so ein bisschen an so eine Filmreihe. Ich weiß aber nicht mal, wie sie heißt. Was ist das?
Das ist House of Eternity, die sogenannte Zeitensturm-Trilogie. Da kommt der erste Band raus von der wunderbaren Mara Wolf.
Ah, ach cool.
Wicker Creed und so, falls du dich noch erinnerst. Genau, ja. Das klang ganz interessant. Und ich weiß, dass wir von Wicker Creed eigentlich ja auch ganz angetan waren damals. Wir haben es irgendwie nur nie weitergelesen. Verdammt. Ja, aber auch das klingt halt echt episch, muss ich gestehen.
Okay, dann bringe ich das dritte Buch mit. Das Buch ist bei deinem Buch. Moment. Ja, okay. Ich war ganz kurz irritiert, weil das so gestartet ist. So, hä? Das Buch ist bei deiner Buchhandlung vor Ort und bei vielen Online-Buchshops erhältlich.
Okay, danke. Ja.
So, hä? Was ist das für ein Klappen? Wir sind Profis.
Ja, das sowieso.
Alles, was glüht, verglüht irgendwann. Helena hat eine Schwäche für Liebesromane und eine Stärke für Schreiben. Ihr Traum wird wahr, als sie einen Platz am renommierten Künstlerinternat Schloss St. Zander erhält. Und ihre Liebesromane werden Realität, als sie dort auf Arthur trifft. Typ draufgängerischer Indie-Sänger mit gebrochener Künstlerseele. Helena hat das Gefühl, in einem waschechten Liebesroman gelandet zu sein. Gemeinsame Strandspaziergänge, heimliche Treffen auf dem Schlossgelände. Alles ist schön und rosa und glitzernd. Doch wieso ist Art manchmal so abweisend? Und warum reagiert er nicht auf ihre Nachrichten? Liebesromane haben doch immer ein Happy End, oder? Schriftstellerin meets Indie-Band-Sänger. Was passiert, wenn Liebe schön ist, aber toxisch?
Oh, ich glaube, den habe ich dir schon mal vorgelesen, aber ich bin mir nicht sicher. Ich meine, es könnte der neue Roman von Gabriela Santos de Lima sein.
Ja, genau. Ah. Warum willst du jetzt schon gehen? Finde ich auch wieder unglaublich spannend, weil es halt einfach jetzt diesmal, also sie nimmt halt nicht die perfekte Welt, nimmt die Realität und bildet auch das da, weil es wichtig ist, dass wir das auch lesen, dass wir manchmal ein bisschen von unserer glitzern heilen Welt abgeholt werden, um darauf vorbereitet werden, was auch passieren kann. Und dass wir dafür ein bisschen einfach ein Auge offen haben.
Ich muss auch sagen, also ich bin ja seit That Girl so ein bisschen verliebt in den Schreibstil von Gabriela Santos de Lima. Und finde halt auch, also ich habe That Girl angefangen und ohne groß was jetzt zum Inhalt zu sagen, nicht, dass ich hier jemanden aus Versehen spoiler, habe ich gedacht, die Geschichte entwickelt sich ganz anders als das, was ich dann bekommen habe. Und das hat mich so positiv überrascht, dass ich echt, dass sie so ein Plätzchen in meinem Herzen gekriegt hat. Und das ist ja nicht ohne Grund eins meiner Jahreshighlights bisher gewesen. Und ich bin auch sehr angetan mit, warum willst du jetzt schon gehen? Und kann mir eigentlich auch vorstellen, dass das ein ziemlich cooles Buch sein wird.
Deswegen habe ich das mal mitgebracht. Ich glaube, es könnte sehr spannend sein. Es könnte auch sehr spannend für uns sein.
Mm-hmm. Apropos spannend, Anne. Ich lese dir jetzt ein Buch vor, was als sogenannter pulstreibender Thriller voller Nervenkitzel betitelt wird.
Mm-hmm. Fühle ich.
Du hast mir ja gesagt, ich soll Neuerscheinungen raussuchen. Ich habe jetzt ein Buch rausgesucht, von dem ich tatsächlich nur das Cover gesehen habe und den Titel und gedacht habe, das sieht eigentlich ganz spannend aus. Es ist ein Thriller, Anne mag Thriller. Ich nehme das einfach mal mit und gucke, wie es ihr gefällt. Ich gestehe, ich habe den Klappentext noch nicht durchgelesen. Ich war echt, es war ein Cover, nicht Kauf, aber eine Coverwahl. Mal gucken, ob uns der Klappentext beide abholt, denn ich kenne ihn ja auch noch nicht so richtig. Pass auf. Vor ein paar Stunden bestanden meine größten Probleme noch aus nicht geschmierten Pausenbroten und der Wäsche, die ich gestern Abend hätte aufhängen sollen. Jetzt wird meine Tochter des Mordes beschuldigt. Als die 10-jährigen Cousinen Maddie und Brianna wegen eines schrecklichen Verbrechens verhaftet werden, kann Maddies Mutter Juliet es nicht glauben. Wie könnte ihre fröhliche und liebenswerte Tochter zu so einer Tat fähig sein? Die kleine Dorfgemeinde steht unter Schock und Juliets Familie zerbricht unter dem Druck der Tragödie. Schlimmer noch, die beiden Mädchen weigern sich, auch nur ein Wort von sich zu geben. Juliet ist am Boden zerstört, aber sie weiß, dass sie und ihre Schwester die Geheimnisse aus ihrer eigenen Vergangenheit lüften müssen, um herauszufinden, was an diesem Tag wirklich geschehen ist. Eine Vergangenheit, von der sie sich geschworen haben, sie für immer zu begraben.
Ich weiß nicht, was das für ein Buch ist, aber das erinnert mich an das eine Buch, was wir gelesen haben, wo auch die eine dann sich ich weiß nicht mal, wie das heißt, mit den Fäden, auf den Cover, mit das weiße Cover mit den Fäden, wo sie in die sozusagen den Fall aus der Vergangenheit wieder aufrollt.
Ah ja, du meinst Good Girl's Guide to Murder.
Genau, ich glaube, der wurde jetzt auch verfilmt und ist mit VPN schon auf Disney, glaube ich, zu sehen. Der kommt aber erst noch zu uns.
Ach, guck. Ja, da
ich glaube, als Serie sogar.
Das wusste ich nicht. Gut, dass du mir das erzählst, ja. Tatsächlich heißt das Buch hier Die schweigenden Mädchen, zwei kleine Kinder, eine schreckliche Tat von K.L. Slater. Und das ist tatsächlich schon rausgekommen. Und zwar am 18. Juni, also vor einem knappen Monat, vor 3 Wochen ungefähr. Und ja, wird wohl sehr gefeiert, in Anführungsstrichen, aber schon als sehr spannend betitelt, sagen wir es mal so.
Okay. Gut, dann würde ich jetzt, ich stelle einen zweiten Teil vor.
Oh,
ich lese den Klappentext des ersten Teils vor. Ich bin durch Zufall jetzt auf der Suche nach einem Klappentext drüber gestolpert und fand das ganz spannend. Könnte, glaube, eine gewisse Zielgruppe treffen, die jetzt nicht so weit verbreitet ist. Eine Frau und ihr Kampf gegen die gefährlichste Waffe der Welt. Leipzig im Juni 1942. Die Physikerin Margarete von Brühl arbeitet an der Entwicklung einer Uranmaschine. Sie ahnt nicht, wie sehr sich die Gestapo für ihre Experimente interessiert. Als es in ihrem Labor zu einer Explosion kommt, bei der ihr Assistent und heimlicher Geliebter stirbt, wird sie verhaftet und danach von einem alten Freund befreit. Er behauptet, Mitglied einer Widerstandsgruppe zu sein, und dass Margaretes Forschung dem Bau einer Atombombe dient. Gemeinsam versuchen sie mit all ihren Kräften zu verhindern, dass die Nazis an die apokalyptische Waffe gelangen. Ein packender Thriller über die Verschwörung im Dritten Reich nach historischen Begebenheiten erzählt.
Oha.
Das so. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil erscheint in einer Woche, wenn ihr das jetzt gerade hört. Das heißt, es geht auf jeden Fall weiter. Es ist hier 1942, das Labor heißt der erste Teil. Der zweite Teil heißt 1943, das Projekt. Geschrieben von Paul Schüler.
Klingt auf jeden Fall wie schwere Kost im Sinne von, dass es, da muss man wirklich sich Zeit dafür nehmen und.
Ja, aber ich weiß, dass es auch viele Menschen gibt, die sagen so, ey komm, interessiert mich, let's go. Möchte vielleicht ein bisschen mehr auch darüber erfahren, von daher dachte ich mir, bringe ich das einfach mal mit. Schaden kann es nicht.
Nee, schaden kann es nicht.
Ja.
Es gibt bestimmt da draußen die eine oder andere Person, die es feiert und sich jetzt denkt, gut, dass Anna es mitgebracht hat. Ich weiß, dass es jetzt einen zweiten Teil geben wird. genau, dann würde ich quasi unser Schlusslicht einmal oder mein Schlusslicht zu Gemüte führen, uns zu Gemüte führen. Naja, egal, reden kann ich heute auch nicht mehr, ist schon fast 10 Uhr, also insofern passt das schon. Pass auf, was hältst du von Rin? Rin ist ein einfaches Waisenmädchen, das im Süden des Kaiserreichs Nikan lebt. Ihre Adoptiveltern benutzen sie als billige Arbeitskraft und um sie herum gibt es nur Armut, Drogensucht und Ödnis. Um diesem Leben zu entfliehen, setzt sie alles daran, um an der Eliteakademie von Syngard oder Synegard aufgenommen zu werden. Doch auch dort wird Rin wegen ihrer Herkunft verspottet und ausgegrenzt. Da bricht ein Krieg gegen das Nachbarreich aus. Rin muss nun kämpfen und entdeckt dabei, dass ihre Welt nie so einfach war, wie sie es geglaubt hatte, und dass sie zu viel mehr in der Lage ist, als sie selbst je für möglich gehalten hätte.
Okay, klingt erstmal spannend. Vor allem so, dass du wieder den Progress hast, von wegen, komm, arbeite dort raus, von gefühlt Aschenputtel, schaff deinen eigenen Weg.
Mhm. Es ist tatsächlich das Erstlingswerk von R.F. Kuang, also die Dame, die Yellowface und Babel geschrieben hat. Und zwar ist es im Zeichen der Mohnblume. Und das Buch existiert schon sehr, sehr lange oder relativ lange. Aber ich habe eine Exklusivedition gekriegt und die wollte ich einmal mitbringen von der guten Bücherbüchse. Ja.
Also gekriegt, nicht von wegen.
Nee, ich habe die selber gekauft, bevor es jetzt hier irgendwie Verwechslung oder irgendwelche Missverständnisse gibt. Nee, ich habe mir die selber gekauft, fand die unglaublich schön. Was mich sehr irritiert hat, ist, dass das Buch tatsächlich ein bisschen größer ist als ein normales Buch. Aber ja, es sieht sehr, sehr schön aus. Es sind 3 Bände. Dieser erste Band heißt halt Die Schamanen und ja, ich bin gespannt. Also ich muss ja gestehen, Yellowface fand ich vom Schreibstil sehr, sehr cool. Hat mich sehr, sehr mitgerissen. War auch oder ist auch eines meiner Highlights des Jahres bisher. Und ich wollte ja unbedingt Babel lesen. Und ich schlawiner ja mal an Babel so entlang, aber ich traue mich nicht so ganz. Und jetzt.
Boah, ich habe so viel Angst vor Babel.
Ja, ich auch.
Also ich habe das Buch nicht zu Hause aus gutem Grund. wenn ich das nur irgendwo in der Buchhandlung gesehen habe, dachte ich mir so, Gott, das, du kannst mich damit erschlagen.
Ja, aber mit dem Erstlingswerk hier tatsächlich auch, es sind ja 3 Bände. Mhm. Aber irgendwie habe ich eher weniger Angst vor diesem Debütromanen als vor Babel. Und ich weiß gar nicht warum, weil Babel einfach so, natürlich ist es dick, aber es ist ein Buch gegen 3 Bücher. Naja. Aber ich fand es sehr schön. Ich wollte es einfach mal mitbringen. Ja. Diese Exklusivausgaben sind ja doch relativ schick. Ich kann mich erinnern, dass du die von Xeith oder so haben wolltest. Ich weiß nicht,
hab ich
hast
auch.
Du sogar, ne?
Alle 3, die sind auch so unglaublich schön. Und wenn, also ich habe jetzt so nebenbei noch Bücher, die ich lese, die nächsten 2 Wochen sind noch wild. Danach habe ich hoffentlich ein bisschen mehr Kopf dafür. Hm. Wenn ich damit durch bin, dann rereade ich auf jeden Fall Xeith nochmal. Gib mich dem hin. Vielleicht kriege ich dich da nochmal mit zu, weil ich weiß, ich durfte ja ganz, ich war beim Sprechstunde-Podcast nochmal zu Gast und hatte ich auch über Bücher geredet und hatte das auch vorgestellt und mir haben danach 2 Personen geschrieben, sie so, ich habe seit Jahren nicht mehr gelesen, habe mir daraufhin die Bücher geholt und danke. Und ich so, och,
oha,
oh, so schön.
Oh, ich weiß, wie sich das anfühlt, weil ich, wie gesagt, dir Dead Silence empfohlen habe. Ja. Es ist so ein cooles Gefühl, wenn man ein Buch empfehlen kann und es Leute einfach lieben. Also dafür auf die Empfehlung gekauft haben und dann auch noch lieben. Ja. Es ist so ein cooles Gefühl, ich mag das sehr gern.
Ja, deswegen so, das ist schon cool. Das werde ich auf jeden Fall lesen, ob du dann mit dazukommst oder ich dir einfach nochmal in Ruhe darüber berichte. Schauen wir dann einfach, wenn es soweit ist.
Also eigentlich müsste ich es ja lesen, ne? So oft, wie du es mir jetzt schon empfohlen hast und so oft, wie du gesagt hast, komm, es ist so ein gutes Buch, eigentlich müsste ich es ja lesen.
Das ist halt leichter Schreibstil, immer noch ein Jugendbuch einzukategorieren, aber wichtige Themen, die auch schöne Diskussionen mit sich ziehen können. Was machst du, wenn du ewig leben kannst, wenn die Welt ewig leben kann? Wie gehst du damit um, wenn du ein Kind haben möchtest, aber du die Welt nur begrenzte Personen sozusagen mit aufnehmen kann? Woran machst du fest, wer stirbt? Wieso, weshalb? Alles solche Themen.
Hm.
Ist schon spannend, alleine so diese Diskussion darüber.
Nun,
ich bring's noch mal irgendwann mit. Aber erstmal kümmere ich mich sowieso um meine Bücher und wenn es dann soweit ist, bringe ich es mit und dann steht Fabio vor der Wahl, mache ich es jetzt mal nicht.
Und wenn ich Xeith gelesen habe oder Xeitsche, ich bin mir immer auch noch unsicher, wie wir es nun aussprechen sollen. Das wird das Einzige, was mich davon abhält, weil ich mir denke,
Sense einfach.
Die Sense.
Wir haben Sense gelesen.
Wir haben Sense gelesen vom amerikanischen Schriftsteller wie heißt er?
Ich weiß es gerade nicht mehr.
Ich bin mir jetzt
glaube.
Aber dann, wenn wir das gelesen haben, dann müssen wir auf jeden Fall Der Name des Windes lesen, Anne. Der Name des Windes.
Das, da sehe ich uns auch. Aber das wird ein gutes Projekt werden.
Ja.
Da müsst ihr da mit. Da müsst ihr mit. Das sind Klassiker. Klassiker machen manchmal Angst, sind aber gut. Ich habe letztens mir jetzt auch filmisch einen Klassiker reingegeben, und zwar American Psycho. Ich dachte, es wäre Horror, es war Komödie. Super gut. Hab sehr viel gelacht. Aber ja, manchmal braucht man einfach den Arschtritt da rein.
Das stimmt.
Manchmal muss das sein. Aber gut, es war eine sehr schöne Folge. Ja. Wir haben jetzt 22 Uhr auf den Sonntag. Fabi muss ins Bett.
Oh ja.
Ich bin jetzt wach.
Anne ist jetzt wach.
Großartig.
Schnips.
Ich bin jetzt wach. Ihr hört bitte nächste Woche wieder mit rein. Mhm. Im Übrigen vielen lieben Dank, dass ihr so zuhört, weil aktuell am Tag dieser Aufnahme sind wir Platz 45 in den Podcast-Charts im Bereich Art. Das ist einfach großartig. Vielen lieben Dank dafür. Danke für, dass ihr immer wieder reinhört. Erzählt es auch euren Nachbarn, euren Großeltern, jeden, dass es diesen Podcast hier gibt. Hört uns auch gerne beim Einschlafen mehrfach. Das stört uns überhaupt nicht. Und wenn ihr nächste Woche nicht wieder reinhört, dann werde ich dafür sorgen, dass ich nachts eure Bettdecke etwas leicht hebe an den Füßen, eure Füße mit Erdnussbutter einschmiere und eine Ziege vor eurem Bett platziere, damit sie euch die Zehen ableckt.
Okay, Anne.
Nicht gut?
Weiß ich auch noch nicht. Ist auf jeden Fall eine wilde Vorstellung. Ich habe jetzt gerade einen Moment gebraucht, um mir all das vorzustellen, was da gerade von dir beschrieben wurde. Aber ja, doch, klingt nach einer Foltermethode auf jeden Fall.
Ja, sehr gut. Ich gebe mir mal sehr viel Mühe, das spontan am Ende einer Folge ordentlich rüberzubringen.
Ich finde es gut. Hast du gut gemacht. Dankeschön dafür. Vielen Dankeschön. Dank, dass wir Oh nee, wenn ich jetzt anfange, werde ich sentimental, dass wir einfach zusammen diesen Podcast machen. Aber dazu am Ende des Jahres irgendwann nochmal ein kleines Dankeschön. Aber ja.
Nun, wir hören uns nächste Woche, ihr Süßen. Bis dann. Bye-bye.
Bye-bye.